das keinen Vertrag hat, sondern wo man immer Geld einzahlt, dass man telefonieren kann. Und man muss dann sich natürlich einmal registrieren mit Namen. Und jetzt hat es sich bei mir ergeben, dass ein Bekannter, der das Handy gekauft hat, das auf seinen Namen registriert hat und dann mir das Handy gegeben hat. Und ich auf diesem Computer habe ich zum Beispiel jetzt die Flatrate habe ich auf meine Mutter gebucht. Macht es Sinn, einfach fröhlich mit dem Bekanntenkreis, also solche Datenträger und Flatrates und Telefonverträge einfach zu tauschen, dass man wirklich nicht genau weiß. Letzten Endes, falls ich da deswegen mal vor Gericht kommen sollte, kann ich sagen, wissen Sie was, also wir haben die Sachen alle getauscht, hat sich so ergeben und man kann eigentlich einen dafür dann auch nicht belangen. Oder es gibt keinen Zwang jetzt, es müsste jetzt in den Verträgen dann künftig drinstehen, derjenige muss auch immer der Halter sein.
Nein.
Nee, gibt es nicht, ja.
Das ist ja auch eine der in Anführungszeichen Umgehungsmöglichkeiten, die wir sozusagen aus Praktikabilitätsgründen auch gegen diese Vorratdatenspeicherung angewandt haben. Gesagt, man muss ja nur die Handys ein bisschen austauschen. Nicht?
Ja.
Oder bei den Daten, die Sie jetzt bei der Internetnutzung erfassen. Nicht, was soll denn das? Ich gehe an Fremdes, ich gehe in ein Internetcafé und gehe da an PC ran. Also das ist für diejenigen, und die sind ja angeblich im Visier der Sicherheitsbehörden, die sozusagen schlimme Dinge planen, sei es Bandenkriminalität oder Terrorismus oder was weiß ich. Die sind doch nicht so blöd und benutzen diese Wege, sondern die gehen natürlich genau die anderen Wege. Sodass dieser riesige Aufwand, der betrieben wird, diese Millionen, Milliarden von Daten, die da gespeichert werden, eigentlich gar nicht diejenige Klientel betreffen, die die Sicherheitsbehörden im Besonderen Visier haben. Also nochmal gesagt, um bei den Kundenkarten nochmal zu bleiben, passen Sie sehr genau auf, ob Sie wirklich diese Kundenkarte in Anspruch nehmen. Wenn Sie Bestellungen aufgeben, schriftlich oder auch im Internet, widersprechen Sie sofort bei der Bestellung der Nutzung der Daten für Werbezwecke. Es gibt da insbesondere aufgrund der letzten Novelle des BDSG einige Verbesserungen. Hat ja auch genügend Skandale in dem Bereich gegeben. Grundsätzlich darf eben Werbung nur noch grundsätzlich, muss ich immer wieder einschränkend sagen, mit ihrer Einwilligung betrieben werden. Aber diese Einwilligung wird eben Ihnen oft auf eine relativ verborgene Weise auch dann abgezwungen sozusagen. Und darum ist am besten, man macht eben von vornherein im Zusammenhang mit solchen Bestellungen ausdrücklich zum Ausdruck, dass man seine Einwilligung für solche Werbezwecke eben nicht gibt. Sie müssen, obwohl das lästige Arbeit ist und ich auch jedes Mal mich davor scheue, aber es muss sein, Sie müssen sich die Datenschutzerklärung angucken. Auch gerade wenn Sie im Internet arbeiten, lohnt es sich, das zu tun. Jede Website muss ein Impressum haben. Finden Sie oben rechts Impressum. Draufklicken und da muss nicht nur angegeben sein, wer sozusagen der Verantwortliche für diese Website ist, sondern es muss auch etwas über das Datenschutzverständnis gesagt werden. Eine Datenschutzerklärung muss da stehen. Wenn da keine Datenschutzerklärung steht, ist das zunächst rechtswidrig, aber das hilft Ihnen im Moment nicht. Aber ich würde sagen, dann verlassen Sie die Seite sofort wieder. Und Sie müssen sich auch diese Datenschutzerklärung leider Gottes durchlesen. Da steht so viel drin und das Fatale ist, dass eben, wenn Sie ohne das sozusagen dem Ausdrücklich zu widersprechen, in vielen Fällen einfach verhaftet werden, vereinnahmt werden. Dann haben Sie es zur Kenntnis genommen, Sie hatten die Möglichkeit, darauf zu gucken und dann müssen Sie das gegen sich gelten lassen. Da ist leider Gottes immer noch dieses Prinzip, dass man ausdrücklich durch Anklicken des Buttons, ich habe das gelesen und ich bin einverstanden, das auch zum Ausdruck bringen muss, auch auf dem elektronischen Wege viel zu wenig verbreitet. Meistens wird ihm einfach unterstellt, dass Sie zur Kenntnis genommen haben. Wenn Sie besonders sensibel sind, sollten Sie bei der Nutzung des Internets Möglichkeiten nutzen von Anonymisierungstechniken. Es gibt die Möglichkeit über Anonymisierungsserver ihren ganzen Internetverkehr abzuwickeln. Auch die HU hat einen Anonymisierungsserver zur Verfügung gestellt. Das ist etwas aufwendig, aber es führt dazu, dass Ihre Spuren im Internet definitiv nicht nachvollziehbar sind.
Ist es ein Kriterium für die Sicherheitskräfte, diese Leute genauer zu nehmen?
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Das kann sein.
Ich habe mich kundig gemacht diesbezüglich und ich habe es wieder gelassen.
Gut. Das kann sein, sicher. Ja.
Solange es regelmäßig
Bei wem haben Sie sich komisch gemacht?
Ich hatte Tor verwendet. Nur ein Beispiel. Und dann hatte ich in einem Gespräch, hat mir das sehr gut dargestellt. Und der wusste wirklich Bescheid von der Regel. Und dann habe ich das wieder gelassen. Weil diese Leute sind, die sowas verwenden, für die Sicherheitskräfte ganz besonders interessant.
Ja gut, aber wie soll man...
Warum machen Sie denn das?
Nur gut.
Denn Sie müssen einen Grund haben.
Nur gut, aber der erste Schritt ist ja, ich muss ja erstmal den Tor zurückverfolgen. Das heißt, solange wie ich mit dem Tor anonym, wirklich anonym bin, ist es kein Problem. Die andere Sache ist natürlich die, dass jemand, der ein Tor benutzt, natürlich für die interessant ist, ist logisch. Also jeder, der irgendwas verdeckt macht, ist für diese Sicherheitsfanatiker natürlich logischerweise irgendwie verdächtig. Nur die andere Sache ist, du musst ja sonst, wenn du jemanden verdächtigst, auch wissen, wer es ist. Und mit Tor kriegst du ihn nicht so einfach.
Je mehr Leute es machen, desto weniger trifft das dann zu. Mhm. Also,
aber der, genau das, was er gesagt hat, der Anfangsfaden müsste erstmal gefunden werden. Wenn Sie also wirklich verlässlich von Anfang an sich nur anonym bewegen, dann haben Sie diesen Anfangsfaden. Das heißt, es dürfte da eigentlich keiner wissen, dass Sie so einer sind, der diesen Anonymisierungsweg für sich gewählt hat.
Ich bin technisch nicht so beschlagen, aber ich kann Ihnen und diesen Leuten glauben, die sich damit auskennen, dass die nachzuvollziehen.
Also die Auffindung eines Tor-Nutzers vom Empfänger her aus ist praktisch, mathematisch gesehen unmöglich.
Ja.
Die andere Möglichkeit ist natürlich die, über die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, ja, kann ich möglicherweise in Verbindung mit der Tor-Nutzung Dinge zusammenfügen. Ja, das heißt also, wenn ich Vorratsdatenspeicherung nehme und diese Daten abgleiche mit Tor-Daten, dann könnte ich möglicherweise zu einem anderen Schluss kommen. Ne? Aber alleine nur von den Tor-Daten, also von dem Endverbraucher her, kann ich das nicht zurückvollziehen. Das ist mathematisch praktisch ausgeschlossen. Okay. Das sagen also die Experten dazu.
Könnt ihr mir mal erklären, was Tor ist?
Also Tor ist ein bestimmter
von der Huawei.
Also Tor ist ein Netzwerk, das besteht aus mehreren Servern und es ist so, dass man nicht wie normalerweise, wenn ich ins Internet gehe, dann gehe ich auf den Rechner meines Providers und von diesem Rechner aus gehe ich dann auf einen bestimmten Zielrechner. Also meinetwegen auf den Rechner www.hu-marburg.de oder auf den Rechner www.uni-marburg.de/konfliktforschung. Bei Tor übernehme ich zusätzlich 5 Rechner zwischendrin. Und es funktioniert so, dass ich den ersten Tor-Einwahlrechner suche, mein Rechner sucht den über dieses Tor-Programm, nimmt den nächsten freien Tor-Rechner durch Zufall, von diesem wird wieder durch Zufall irgendein anderer Tor-Rechner genommen und das geht insgesamt über 5 Stationen, immer nach Zufallsprinzip, die in diesem Tor-Netzwerk sind und zum Schluss komme ich dann bei dem anderen Zielrechner an. Und das heißt, ich habe an 5 Stellen sozusagen meine Spuren verwischt. Das ist der Trick von Tor. Es gibt auch andere Anonymisierungssysteme, es gibt nicht nur Tor, aber Tor ist das verbreiteteste.
Also es wird nicht festgehalten bei diesem Weiterspringen von Server zu Server, wo sozusagen der Ausgangspunkt ist. Sodass also der 5. Server nicht mehr weiß, wo kommt also sozusagen diese Anfrage hin.
Die junge Dame,
gucken Sie sich Einwilligungserklärung sofort. Ich bin gleich mit meinen Hinweisen fertig. Und dann wollte ich Ihnen noch was über die sozialen Netzwerke erzählen, weil das eben auch so ein Punkt ist. Aber dann kommen Sie erst mit Ihrer Frage.
Ich habe eine ganz kurze Frage. Und zwar von meinem Gefühl her habe ich auch ein absolutes Unbehagen, wenn ich diese ganzen Vorgänge höre. Aber bis auf, dass eben irgendwelche Firmen einen wirtschaftlichen Nutzen davon haben und dieses, was Sie mit dem Geoscoring, heißt es, erwähnt haben, hätte ich einfach gerne noch ein paar mehr Gründe, sozusagen, die einfach Fakten sind, warum man sich für diesen Datenschutz engagieren sollte oder warum er so wichtig ist. Also einfach, ich würde einfach gerne mein Unbehagen, was ich habe, ein bisschen mehr untermauern können.
Ja, gut, also die Fälle, die ich Ihnen genannt habe, in diesem fiktiven Tagesablauf, waren ja alles Fälle, bei denen andere Stellen Informationen über Sie aufnehmen. Sie wissen aber nicht, was mit diesen Informationen geschieht. Sie wissen nicht, werden sie aufbewahrt, wie lange werden sie aufbewahrt. Sie wissen nicht, was mit diesen Informationen dann im weiteren Verlauf geschieht, ob es andere Stellen gibt, die da Einblick nehmen können. Sie können überhaupt nicht nachvollziehen bei diesen elektronischen Systemen, ob Abgleiche stattfinden. Und ich habe Ihnen das versucht, ja so ein bisschen an diesem Scoring deutlich zu machen. Je mehr Informationen über Sie vorhanden sind, umso transparenter werden Sie. Und andere Leute können also Sie berechnen, in Anführungsstrichen, können Ihr Verhalten bestimmen, können nachvollziehen, wo Sie sich bewegt haben, können nachvollziehen, mit wem Sie kommuniziert haben, können nachvollziehen Ihre Verkaufsgewohnheiten, können nachvollziehen, welche Bücher Sie lesen. Da können Sie sagen, gut,
ja, aber warum,
Titel des Vortrags, ich habe nichts zu verbergen.
Warum soll Herr Schäuble das nicht wissen? Das
möchte ich gerne. Ich möchte nicht, dass ein anderer, ohne dass ich das wahrnehme, mich sozusagen von außen durchleuchten kann und voraussagen kann, wie ich mich verhalte, für sich einschätzen kann, wie mein Konsumverhalten aus. Das möchte ich nicht. Ich möchte meine Persönlichkeit von mir aus entwickeln. Ich möchte nicht, dass andere meine Persönlichkeit von außen beurteilen können. Ich möchte vor allen Dingen, um an diesem einfachen Beispiel der Mobilität auch zu argumentieren, ich möchte nicht, dass andere wissen, wo ich mich aufhalte. Ich möchte vielleicht mal einen Weg gehen oder eine Reise machen, einen Ort aufsuchen, bei dem nicht andere wissen, aha, der ist jetzt da. Auch wenn ich nicht irgendwo etwas Verbotenes mache, auch wenn ich nicht, mich politisch extrem bewege, aber ich möchte nicht, dass andere wahrnehmen, wie ich mich verhalte und was ich tue. Das möchte ich nicht. Das ist für mich ein Bestandteil meines Verständnisses von persönlicher Freiheit. Da können andere sagen, ich bin da großzügiger. Und es gibt, das ist sozusagen, wir kommen vielleicht doch noch ein bisschen in diese Grundsatzdiskussion, die Gegenbewegung. Und darum auch das Stichwort nochmal soziale Netzwerke, die wir ja im Moment sehen. Wir haben zurzeit eine Phase, wo in einer Weise sich Leute öffentlich mit all ihren persönlichsten Dingen ausziehen, auch bildlich gesprochen ausziehen, wie das noch nie der Fall war. Wenn Sie sich diese ganzen Programme in bestimmten Sendern angucken, diese Reality-Soaps oder wie die alle heißen, das ist doch im Grunde genommen nicht mehr zu verstehen, für mich nicht mehr zu verstehen, wie jemand seine Persönlichkeit in einer solchen Weise sozusagen auf den Markt schmeißen kann, Dinge über sich mitteilt, zu jedermanns Kenntnis. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und darum sage ich, auch wenn Sie selber sich an solchen Netzwerken beteiligen, Sie müssen genau abschätzen, was Sie an Informationen da reingeben und ob Sie das wollen, dass dieses, was Sie möglicherweise für einen bestimmten Kreis nur bestimmt haben, dann auch an andere zur Kenntnis bekommt und andere es auch kennenlernen können.
Passt es dazu, ja, was Sie haben?
Bitte. Ich meine, es ist auch eine Sache der Freiheit. Es ist ja, es hört sich immer so zunächst erstmal gut an, ja, was kann mir da groß passieren bei, wenn ich die in die Daten, also man muss sich ja immer bedenken, dass man gewisse Daten könnten eines Tages mal gegen einen selbst schädlich angewandt werden. Was ist jetzt zum Beispiel, jetzt könnte es zum Nutzen sein, in 5 Jahren auf einmal stellt sich dann heraus, dass es dir dann zu Schaden kommt.
Also Arbeitnehmer ist auch verlässlich belegt. Checken heute bei vor Bewerbungsgesprächen, dann wenn Sie Ihre Bewerbungsunterlagen einreichen, checken die sozialen Netzwerke ab. Und wenn Sie eben bei Facebook vor 3 Jahren mal ein Foto eingestellt haben, nach einer fröhlichen Party, dann ist das im Internet vorhanden. Das ist ja das Vermaledeite am Internet. Das Internet vergisst nicht. Eine Information, die einmal im Internet ist, ist im Prinzip auf Ewigkeiten festgeschrieben. Und Sie kriegen sie nicht raus. Sie haben auch keine Herrschaft mehr über diese Information. Sie wissen nicht und können nicht beeinflussen, wer diese Information zur Kenntnis nehmen kann. Und gerade die sozialen Netzwerke sind in solchen Fällen wie Anbahnung von Arbeitsverhältnissen ein gefundenes Fressen natürlich für die Leute. Nicht ohne Grund hat es neulich nochmal auch von der Arbeitsverwaltung selbst einen ausdrücklichen Hinweis gegeben. Leute, seid vorsichtig mit solchen sozialen Netzwerken. Gebt da nicht irgendwelche Fotos rein, die ihr nachher nicht haben wollt. Es gibt eine schöne Aussage, man sollte also nur das im Internet über sich erzählen, in solchen sozialen Netzwerken, was auch der ärgste Feind wissen darf. Was auch der ärgste Feind wissen darf. Wenn Sie unter diesem Gesichtspunkt mal gucken, was Sie da noch von sich preisgeben wollen, das muss dann jeder eben selbst entscheiden. Aber das, insofern ist das vielleicht ganz gut nochmal gewesen, Ihre Nachfrage. Das ist zum Beispiel so eine konkrete Folge, die Ihnen droht. Wenn Sie in einem sozialen Netzwerk Dinge über sich preisgegeben haben, die andere anders bewerten als Sie. Sie und Ihre Freunde finden dieses Bild vielleicht lustig, weil es ein fröhlicher Abend war. Ein künftiger Arbeitgeber zieht daraus ganz andere Schlüsse, sagt, das ist jemand, der häufig trinkt, der gerne feiert, der wird unzuverlässig sein, der ist nicht pünktlich oder was weiß ich.
Ich denke aber, es gibt auch noch eine politische Ebene. Und zwar, wenn wir zurückgehen, zum Beispiel, was eben schon genannt wurde, DDR, oder wenn wir zurückgehen auch in die Zeit des Faschismus, dann müssen wir sagen, es hat dort Einschüchterung, es hat dort Überwachung gegeben. Und nun können wir sagen, gut, wir leben in einem demokratischen Land. Aber ich sage, ein demokratisches Land muss sich dadurch ausweisen und seine Demokratie beweisen, dass es eben die Bürger nicht ohne Not und über Gebühr ausforscht. Und insofern sage ich, immer dann, wenn irgendjemand in Deutschland an die Macht kommen könnte, was vielleicht in 2, 5 oder 10 Jahren, wir wissen es nicht, passieren könnte, dann wären alle diese Technologien und alle diese Vorgehensweisen verfügbar, die heute eingewendet werden. Und auch Polizeibeamte können sie anwenden. Und ich sage jetzt mal ein Beispiel, das ist mir die Tage von einem Anwalt zugeraunt worden. Da haben Frauen ihm gesagt, ja, ich habe meinen künftigen Partner, bevor ich mit ihm wirklich ins Bett gegangen bin, erstmal über einen mir befreundeten Polizeibeamten abchecken lassen. Das hat ihm einer gesagt, eine Frau gesagt, da hat er gedacht, naja, die ist vielleicht schräg. Ein halbes Jahr später hat ihm die zweite Mandantin die ähnliche Geschichte erzählt. Mhm. In Marburg, Polizeibeamte. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber jetzt stelle ich mir einfach vor, es gibt Leute, die auch vielleicht am Rande der Legalität Dinge erforschen. Und dann sage ich, ich gehe auf eine Demo. Und hinterher wissen die Leute, ich war auf dieser Demo und wie auch immer. Was wissen wir, was in Zukunft geschieht? Und ich möchte einfach nicht in einem Land leben, in dem die Menschen ausgeforscht werden. Weil das der erste Schritt sein kann für einen Überwachungsstaat. Und dieser erste Schritt ist mir schon ein Schritt zu weit.
Also es gibt ein ganz konkretes Beispiel. Es ist rausgekommen, dass in Ostdeutschland, ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchem Bundesland, herausgekommen ist, dass, das stand in der Taz drin, Polizeibeamte rechten Gruppen, die Namen und Adresse von Linken gegeben haben, Thüringen, die einzuschüchtern, damit die da wegziehen müssen oder ihren Mund halten, damit sie nicht gegen Nazis aktiv werden. So, also das sind die Sachen, die viel interessanter und viel pikanter sind, jetzt weil wir politisch aktiv sind. Natürlich im Wirtschaftsbereich und im Arbeitsbereich ist eine so gewaltige Datensammlung, weshalb ich die letzten Skandale dieses Jahr und letztes Jahr auch sehr gut fand, weil das ist in Deutschland stiefmütterlich behandelt worden. Und da kann man gar nicht genug aufräumen, aber interessant finde ich immer, also zum Beispiel haben wir hier in der Region als Bürgerrechtsorganisation Leute betreut, die sich zum Beispiel mit Behörden angelegt haben oder wenn man sich mit der Polizei anlegt. Und da erleben wir regelmäßig, dass die also ihr Wissen dann auch einsetzen, um dann Recht zu beugen. Also ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel, wenn man vor Gericht steht dann und Gerichtsprozesse hat hier in Marburg, es gibt das Recht eines jeden Bürgers auf seinen unabhängigen gesetzlichen Richter. So, und es hängt dann ein Dienstplan immer aus im Justizgebäude und es muss eigentlich so sein, dass es nicht so ist, dass die Behörde einen bestimmten Richter dir immer vor die Nase setzen kann. Denn es gibt einen Plan, nach dem man gehen muss und das heißt, es ist innerhalb dieser Behörde Zufall mehr oder weniger, welchen Richter man bekommt. So, dadurch, dass die Leute das gar nicht wissen, und wenn man sich mit irgendwelchen Leuten angelegt hat, kriegst du immer einen bestimmten Richter vorgesetzt, der dich immer schlecht aburteilt. Ja, also solche Sachen gibt es. Und deswegen wäre auch eine Idee, solche Sachen müssten zum Beispiel ins Internet, haben wir mal gefordert oder fordern wir, dass Dienstpläne wirklich für alle nicht nur irgendwo in einem Zimmerchen aushängen, sondern im Internet auch zu finden sind. Das wäre das Internet quasi zum Nutzen des Bürgers. Und dann wären auch Gegenreaktionen zum Beispiel ein verschärftes Informationsfreiheitsgesetz. Also wenn man dann wirklich mal in die Akten gucken könnte, die in den Behörden lagern, was passiert da überhaupt und was wird da über mich von Behörde zu Behörde hin und her geschoben, hinweg über Dienstgrenzen hinweg und solche Sachen. Das wäre viel interessanter für mich zu erfahren. Deutschland hat ein viel zu schwaches Informationsfreiheitsgesetz. Es ist quasi das Internet für den Bürger. Umgedreht, man geht in die Behörde und kann sagen, bitte alle Akten, die Sie über mich haben, da will ich jetzt mal ein paar Stunden reingucken. Am liebsten würde ich sie fotokopieren können, nach Hause nehmen können, weil das sind ja Sachen, ich habe dafür bezahlt als Bürger, ich will wissen, was hier über mich gespeichert wird. Das ist nur ein Beispiel, man könnte noch viel länger darüber diskutieren.
Das finde ich eben auch, weil das ist ja immer dieser Einsatz gewesen, dass Informationen nicht geschadet quasi.
Ich kann sie nicht verstehen. Können Sie etwas artikulierter sprechen?
Es ist eigentlich immer so gewesen, dass Informationen quasi schaden, dass ich quasi so einen Preis für mich schaden können. Aber ich kann sie ja auch nutzen für mich, wie das schon vorhin gesagt wurde. Also der Gegenpol. Ich will wissen von diesen ganzen Dingen wirklich ganz genau etwas eigentlich nicht. Wie hast du die Erfahrung? Ich sehe hier auch nicht besonders viel. Also das ist eigentlich eher der Weg zu sagen, es gibt diese ganzen Gefahrenquellen und sind wachsam. Also, oder gegen zu informieren, für die Information, die bereitgestellt wird. Das ist eigentlich der Weg.
Ich glaube, auch wichtig ist auch, die Menschen zu überzeugen. Wir haben jetzt mit einer Mehrheit der Bevölkerung zu tun, die diese leider diese Datenschutz nicht ernst nehmen. Und ich, in meinen Augen ist das schon eine Gefahr, also ein Angriff auf die Demokratie, dass über das Unterholz praktisch die Demokratie ausgehebelt wird. Proben läuft weiter, die Parlamenten, Zeitungen und so weiter. Und im Unterholz wird die ganze Demokratie dann so indirekt beseitigt. Das ist eine sehr große Gefahr. Ist nur, dass die Mehrheit der Bevölkerung diese Gefahr nicht sieht, sondern lass uns sonst was gucken, das ist auch kleine Schritte machen ja auch viel aus. Ein Weg, den wir als Fußvolk noch machen können, ist auch andere Menschen zu überzeugen, dass wie wichtig Datenschutz ist.
Weiter erzählen.
Ja, gut.
Vielleicht passt das ganz gut rein. Ich will Ihnen mal ein Zitat aus der Frankfurter Rundschau vorlesen, wo eigentlich, wenn auch nur mit Zielrichtung auf den Staat, aber immerhin genau das zum Ausdruck gebracht worden ist. Der Staat beteuert ein Höchstmaß an Sicherheit, als Gegenleistung für die Bereitstellung intimer Informationen liefern zu können. Also intimer Informationen, die er eben über Vorratsdatenspeicherung, was weiß ich, alles abgreift. Kein schlechter Deal findet wohl eine Mehrheit der Bevölkerung und jedenfalls bleiben unter dem Eindruck der Bilder des Terrors engagierte Debatten über immer weitergehende Befugnisse der Sicherheitsbehörden weitgehend aus. Deutschland, ein Volk von rund 80 Millionen potenziell Verdächtigen. Das ist das Ergebnis der Datensammelwut. Und keiner sage später, dass eine Mehrheit sich dagegen tapfer gewehrt habe. Gefährlich für den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft ist dabei nicht dieses oder jenes einzelne Eingriffsrecht. Es führt nicht weiter, dieses isoliert zu diskutieren. Es lenkt viel eher ab. Die Gesamtschau lässt einen schaudern. Vor allem das zugrunde liegende Motiv für all diese Grundrechtseingriffe, ein tiefgreifendes Misstrauen gegenüber dem eigenen Volk. Ein Staat stellt jene unter Generalverdacht, denen er dienen sollte, denen er seine Legitimation verdankt. Hat Herr Thomas Maron in der Frankfurter Rundschau geschrieben. Das ist jetzt, wie gesagt, auf den Staat bezogen, eine Sicht, hinter der man sich aber auch sehr viel erfindet. Aber bevor ich Ihnen das Wort gebe, noch mal einen Hinweis nur. Bitte gucken Sie nicht nur in diesem Zusammenhang auf Gefährdungen, die durch staatliche Behörden kommen. Gucken Sie vor allen Dingen auf die Gefährdungen, die durch die Wirtschaft kommen. Das sind langfristig gesehen wahrscheinlich diejenigen Gefährdungen, die uns in unserem Privatleben noch intensiver betreffen werden. Weil die Wirtschaft in einem Maße, wie das vorher unvorstellbar war, Informationen wirklich nutzt. Sie nutzt sie, um sie gegen sie zu verwenden, um ihnen schlechtere Bedingungen bei Krediten, bei Versicherungen, was weiß ich, zu geben.
Was ich zu bedenken geben möchte, unterstützt vor allem Ihr letztes Plädoyer. Ich denke, die Gesellschaft macht sich den revolutionären Zustand von heute noch gar nicht genug klar, dass der Staat und die Staatsgewalt in Computernetzen, global vernetzten Computernetzen, es eigentlich kaum noch gibt oder zumindest im Rückgang begriffen ist. Ich höre immer hier unser Staat, unsere Behörden, Staatsgebiet, unser Land. Entschuldigung, wir haben es hier mit einem Netz zu tun, wo man den Globus sich vorstellen muss, den erdnahen Weltraum, das ist das Netz drumherum, und sich dann fragt, wer hat in dieser Sphäre die technisch maßgebliche Macht? Wer hat sozusagen die höchste Software, die höchste Hardware-Gewalt? Die Konstellation, die Systeme machen in den Netzen letztlich den Staat aus. Und ich glaube nicht, dass die Bundesrepublik und die Länder dort die Software und die technische Hoheit haben. Und das ist das Entscheidende. Ich glaube, den Staat gibt es in den Handynetzen, Computernetzen immer weniger. Und die interessante Frage ist eigentlich, wer hat letztlich die Verfügungsgewalt, die höchste Verfügungsgewalt über die Massenspeicher in den Handys und in den Computern? Wer hat den letzten Zugriff? Wer kann alle Mauern knacken? Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube nicht, dass der Staat die Gewalt hat, der herkömmliche Staat oder der einzelne Nutzer.
Vielen Dank. In der Tat, das Internet ist letztlich, das klingt ja etwa provozierend, aber ein rechtsfreier Raum und kann es auch nur sein. Es gibt keine Instanz, keine staatliche Instanz, die wir ja immer dann in diesem Zusammenhang als Regulator sehen, die ein Internet in irgendeiner Form beherrschen kann. Das Internet ist, Sie haben es ja eben nochmal sehr schön geschildert, ist weltumspannend. Es gibt keine Weltregierung. Wir haben niemanden, der sozusagen mit weltweiter Autorität solche weltweit agierenden Netze oder Provider in irgendeiner Weise beaufsichtigen kann. Und um Ihre Frage wenigstens in Teilen zu beantworten, würde ich sagen, die wahren Herrscher sind die Googles, sind die Windows, sind die AOLs oder wie sie auch alle heißen. Die Netze betreiben und die letztlich auch die Datenspeicher, die zentralen großen Datenspeicher hosten. Das sind eigentlich, wenn man mal sozusagen von unserer bisherigen Sichtweise der Staatsfixiertheit abgeht, diejenigen, die eigentlich die Informationswelt beherrschen, denen sind wir ausgeliefert. Wir sind angewiesen darauf, dass wir mit bestimmten Betriebssystemen arbeiten, von denen wir aber auch nicht wissen, was letztlich hinter einem Windows 7 sich an zentralen Support noch verbirgt. Sie merken ja alle, wenn an Ihrem Laptop oder Ihrem PC irgendwas nicht in Ordnung ist, können Sie Hilfe anrufen, anklicken und dann wird zentral von Seattle aus irgendetwas an Ihrem PC abgeguckt, also abgefragt und wird Ihnen gesagt, das Problem liegt da und daran. Gut, in diesem Fall haben Sie selber den Anstoß gegeben, aber wissen Sie denn, was, ohne dass Sie das gewahr werden, die Leute, die Ihnen das Betriebssystem zur Verfügung stellen, mit Ihrem PC und Ihrem Laptop alles noch machen? Wissen Sie, ob Sie nicht, ohne dass Sie das überhaupt merken, auf Datenbestände zugreifen, abgreifen, an andere übergeben, ohne dass das irgendeinem von uns Laien in dem einzelnen Anwendungsfall offenbar wird?
Heftiger Widerspruch. Jürgen, du hast das letzte Mal das Wort.
Also ich hatte an mehreren Stellen, war ich nicht einverstanden mit dem, was Sie gesagt haben.
Kannst du eine der Stellen vielleicht benennen?
Ach ja, diese ständige Reden vom rechtsfreien Raum Internet, das ist eine böse Formel, die also immer wieder dafür genutzt wird, um gerade die Angst der ängstlichen Bürger zu kitzeln und dann wieder darauf zu lenken, dass wenn man schon überhaupt niemandem vertrauen kann, also wenigstens dem Staat oder was weiß ich.
Aber nicht mein Plädoyer.
Ja, das ist hier Plädoyer, aber das ist in diesem Wort ist das drin enthalten. Wer diese Worte benutzt oder so, der setzt genau diese Denkbahn frei. Wer diesen Rahmen benutzt, also der kommt voll auf diese Dinge, auch wenn er das gar nicht möchte. Also das wird sofort wie ein konditionierter Reflex, rechtsfreier Raum.
Wir sind keine Pavlovschen.
Wir sind ist was Böses.
Wir sind keine Pavlovschen Hunde.
Doch.
Nein.
Viel mehr, als man sich das selber klar macht.
Gut, dann habe ich hinten noch eine Wortmeldung. Bitte schön.
Ich wollte noch einen Beitrag geben zu dem, was der Kollege Mann gesagt hat. Mein Eindruck ist, dass die...
Können Sie ihn verstehen? Die Dame hinten?
Derjenige gibt oder eine Person, das ist sowas sehr Autoritäres, so pyramidenförmig gedacht. Das ist eine innere Haltung. Und mein Eindruck ist, dass niemand so richtig was weiß. Das ist ein kreatives System, was sich benutzt wird, wo man mal benutzt, und dann macht das gar nicht so schlimm. Und diese Geisteshaltung, die damit verbunden ist, wofür was wir das alles einsetzen, für fast jeden, wie wir heute gehört haben, in jedem Bereich unseres Lebens, das ist ein schleichender Prozess und wir merken es nicht. Und eines Tages, da hat hier der Kollege neben Ihnen da schon gesagt, der erste Schritt ist längst getan. Und was wir noch tun können, bewusster zu werden, wie es auch gesagt worden ist, und wenn wir das nicht schaffen, umsetzen in einer kritischen Masse, wird das einen Weg gehen, wo ich eigentlich nicht mehr dann in diesem Teil der Europas, aber ich werde mich auch der Welt nicht entziehen können. Es wird ein Problem werden, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und es kann sein, und es wird ja auch schon benutzt, diese Kontrolle, dass man irgendwann nichts mehr sagt, dass es einen Totenfriedhof gibt, wo man allein, wenn man schon den Mund aufmacht, irgendwas registriert wird, mitbekommt, irgendwo sich bewegt. Warum haben sich da bewegt? Orwell ist nicht mehr so weit. Wir haben längst Orwell. Und die Frage ist, wie gehen wir in Zukunft damit um, in einer kritischen Masse der Menschen? Denn heute, ich kann Ihnen aus allen Bereichen Beispiele geben, aus der Medizin, das wird das wird dramatische Dinge nehmen. Es wird in der Wirtschaft ist auch gesagt worden, in der Juristerei ist gesagt worden, dass im Prinzip alles hat das wie eine Krake schon in unserem Bewusstsein erfasst. Nur sich darüber bewusst zu werden, was das heißt, und bewusste Entscheidungen zu treffen, nehme ich eine Payback-Karte oder irgend sowas, oder gehe ich zur Bank, wo mir noch jeden Monat meinen Betrag Geld habe und bezahle bar, was ja noch geht, zumindest jetzt noch, bevor ich dann gezwungen werde, das anders zu machen. Und dieses schleichende Zwang zu dieser Technologisierung, der hat ja längst stattgefunden. Nur es gibt nicht die Person oder die Behörde oder sonst wer, der darüber Stopp sagen kann. Deshalb habe ich mich auch gefragt, Datenschutz, was Sie ja Datenschutzbeauftragter waren, gibt es das überhaupt? Oder ist das längst passé?
Gibt es weitere Schlussworte von Ihrer Seite, bevor ich Herrn Netten nochmal das Wort gebe?
Ich bin trotzdem der Meinung, man sollte nicht sagen, es ist passiert. Es ist ja auch bei anderen Themen, Krieg und Frieden. Gibt es, könnte ich genauso fragen, gibt es Frieden auf der gesamten Menschheit? Gibt es nicht. Aber deswegen muss man trotzdem drum kämpfen. Deswegen bin ich trotzdem der Meinung, man muss für den Datenschutz kämpfen, wenn man auch zurzeit in der defensiven Position ist.
Bitte schön.
Also noch, vielleicht kann Herr Netten dann in seinem Abschlusswort vielleicht noch mal kurz dann Stellung beziehen zu einer Fantasie. Wenn angenommen, Datenschutz würde eines fernen Tages sich als Unmöglichkeit herausstellen, es würde sich zeigen, dass eine Kontrolle des Staates oder dieser privaten Firmen doch nicht effektiv funktionieren kann, gäbe es dann noch quasi die Flucht nach vorn, um zu sagen, es soll dann einfach gar keine geheimen Daten mehr geben. Die einzige wehrhafte Form, die der Bürger da noch einnehmen könnte, wäre, man müsste auch quasi bei den Firmen in die Computer gucken können und sehen, was denn über einen gespeichert wird, was ja über das Informationsfreiheitsgesetz eigentlich schon ansatzweise vorgedacht ist. Ich müsste eigentlich in jede Behörde gehen können, alle Vorgänge, auch da könnte man Korruption ganz leicht aufdecken, wer mit wem welche Absprachen getroffen hat. Also die müssten sich dann auch ganz mafiös dann zurückziehen in die Hinterzimmer. Aber man könnte auch so schon sehr viel nachvollziehen, wenn man nur in die Akten quasi guckt.
Quod licet Jovi, non licet Bovi. Quod licet Jovi, non licet Bovi. Also das ist eine schöne Utopie, dass die großen Unternehmen uns in ihre Daten hineinschauen lassen. Also wir wissen ja nicht mal, wofür beispielsweise Daimler-Benz oder Siemens seine Forschungsausgaben. Heute war die FAZ die Forschungsausgaben im Wirtschaftsteil ausgelotet. Ich wollte gerne wissen, wie hoch der Anteil der Rüstungsforschung daran ist. Das ist geheim, das sind Daten, die Sie natürlich niemals herausgeben werden. Ja. Und bevor Sie das Schlusswort nehmen, Herr Netten, also ich bin ein politisch Linker und ich bin ein extremer Linker und alles das, was ich heute Abend höre, das macht mich richtig ängstlich. Ja. Ich bin ein erwachsener Konsument, ich kann mich jeglichem Konsumterror kann ich mich entziehen. Ja. Meine Familie kann das auch, aber wenn ich mir überlege, Franz Josef hat es eben angedeutet, dass es in diesem Staat wirklich mal eine soziale Bewegung gibt, die diesen Staat in Frage stellen könnte. Vor 30 Jahren, einer meiner Brüder ist Oberstaatsanwalt, hat gesagt, wir machen Schleppnetzfahndung, wir brauchen 5 Informationen und dann kriegen wir von euch ungefähr 500 Leute ins Visier. Ja, die brauchen heute keine 500 mehr. Die wissen nach ein paar Sekunden offensichtlich sehr genau, wie oft ich bei der Humanistischen Union war, wie oft ich mit euch eine Veranstaltung gemacht habe, was ich selber alles und so weiter und so fort. Also das macht mir doch ganz erhebliche Angst und ich möchte das unterstreichen, was ihr gesagt habt. Natürlich muss man die Leute informieren, aber ob wir dieses Rad noch aufhalten?
Ich habe noch eine Frage.
Bitte schön.
Wenn man dieses nicht kontrollieren kann, wäre eine andere Option, dass man ganz scharfe Grenzen setzt. Ob das eine Option wäre, mit Datenschützern
anzusprechen? Ganz scharfe Gesetze.
Wer soll sie machen? Wer soll sie kontrollieren? Sie haben das Abschlusswort. Leute, wir müssen um 5:05 hier raus. Die Hausmeister sind bislang meine Freunde und ich möchte, dass das so bleibt. Ja, ja.
Fangen wir mit dem letzten an. Ganz scharfe Gesetze wird nicht klappen. Es hat alle möglichen gesetzlichen Versuche gegeben, dieses Phänomen in den Griff zu bekommen. und es ist bisher nicht gelungen und ich habe keine Zuversicht, dass es in Zukunft in besserem Maße gelingen wird. Auch aufgrund des Umstandes, ich muss das Wort leider nochmal wiederholen, es gibt kein Gesetz für das Internet, was wirksam ist. Wir brauchen eine Weltregierung. Dann könnten wir ihren Weg gehen und sagen, macht die Weltregierung eine Norm, eine gesetzliche Vorgabe für das Internet, aber das haben wir nicht. Und ein koordiniertes Zusammengehen in der Weise, dass jeder Staat in der Welt jetzt genau dieselben rechtlichen Regelungen für das Internet trifft, ist Illusion, Utopie, wird nicht passieren. Insofern ein zweites Stichwort. Es gibt ja Ansätze von Leuten, die gesagt haben, da es nicht möglich ist, etwas letztlich vertraulich und geheim zu halten, es in diesem Sinne eigentlich kein geschütztes Datum gibt, lass uns alles öffentlich machen. Alles ist in jeder Hinsicht öffentlich. Da kann man viel Sympathie für gewinnen, insbesondere wenn man an bestimmte Bereiche denkt, die einem bisher eben komplett verschlossen sind. Aber der Preis, den man dafür zahlt, ist natürlich auch verdammt hoch. Der Preis heißt, auch ich selber bin gegenüber jeder Mann, gegenüber jeder Frau, in jeder Weise, in allem öffentlich. Es gibt auch nichts mehr, was bei mir persönlich vertraulich ist. So, noch zwei Stichworte. Sie haben auch gesagt, dieses Schleichende, dem wir uns ausgesetzt sehen und haben gesagt, Gott sei Dank, an einer Stelle, da wollte ich nur noch mal einen Hinweis geben, kann man es noch, mit der Geldüberweisung. Sie wissen, das ist auch eine Entwicklung, die zeigt, in welcher Weise wir gedrängt werden. Sie müssen heute für eine analoge Überweisung bezahlen. Eine analoge Überweisung, ganz wenige Kreditinstitute ausgenommen, nehmen für einen Überweisungsträger, den Sie einreichen, Geld. Das heißt, der Zwang, letztlich sich einzulassen, auch hier aufs Online-Banking, wird immer stärker werden. Im Moment kostet, glaube ich, in Hannover bei der Stadtsparkasse eine analoge Überweisung 50 Cent, aber immerhin schon 50 Cent. In einem Jahr wird sie vielleicht 2 Cent kosten. Das heißt, auch der wirtschaftliche Druck, sich einzulassen auf den elektronischen und in dem Maß, wie wir das hier heute Abend immer wieder diskutiert haben, gefährlichen Pfad, wird immer stärker werden. Und insofern kann ich nur völlig unterstreichen, was Sie sagen. Dieses Schleichende wird immer stärker werden. Und ich weiß auch nicht, ob nicht der Punkt, wo man sagen könnte, Stopp und Halt, schon längst verlassen ist. Und das letzte Stichwort, gibt es überhaupt noch so etwas, wie Sie hatten es auch gesagt, gibt es überhaupt noch so etwas wie Datenschutz? Auch da ist unsere Strategie seit einigen Jahren, dass wir sagen, wir sind sowieso immer nur der zweite Sieger. Diejenigen, die es wirklich ausnutzen wollen, die Vertraulichkeit durchbrechen wollen, die technische Systeme so entwickeln wollen, dass sie Informationen ausforschen, sind uns immer um mindestens eine Nadellänge voraus. Wir können hinterherlaufen und können an einigen wenigen Stellen reparieren, aber dazu ist die Halbwertszeit von technischen Entwicklungen viel zu kurz. Und darum setzen wir ganz verstärkt auf dieses Stichwort Selbstdatenschutz, was ich auch versucht habe, ja mit meinen Hinweisen Ihnen ein bisschen nahezubringen. Im Grunde genommen muss der Einzelne diese Verantwortung selbst übernehmen. Er kann sie nicht abgeben. Er kann sie nicht abgeben bei staatlichen Institutionen wie den Datenschutzbeauftragten, weil die eben immer in diesem Hase- und Igel-Spiel der zweite Sieger bleiben. Er kann sie nicht abgeben bei anderen staatlichen Institutionen, weil die Gefahr besteht, dass da eben auch selber die Leute sich nicht an ihre selbstgesetzten Regeln halten. Er muss es selbst in die Hand nehmen. Es gibt keinen anderen Weg, als die Verantwortung dort zu platzieren, wo sie meiner Ansicht nach auch hingehört, nämlich bei demjenigen, der seine Informationen selbst einstellt oder eben nicht einstellt. Und Sie sind sozusagen dann derjenige auch, der den Grad bestimmt. Wenn jemand sagt, ich habe da keine Bedenken mit, er macht weiter so Verfahren, wie er bisher verfahren ist, aber der andere ist dann eben auch konsequent und ernsthaft, möglicherweise auch unter Anspruchnahme von solchen Verfahren, wie Tor, dann diesen Weg auch gehen für sich.
Ja, also ich, bevor ich Burkhard Netten und auch Johannes Bicker danke und auch Ihnen natürlich allen, möchte ich aber kurz noch drei Sachen sagen. Also erstens, es ist natürlich frustrierend, wenn man das Gefühl bekommt, wir können wenig tun, aber wir können was tun. Ich denke, das ist auch klar geworden, dass wir schon noch was tun können. Marburg hat eine Tradition, denn hier in Marburg hat Spiros Simitis studiert und man kann ihn vielleicht als so etwas Ähnliches wie den Vater des Datenschutzes, zumindest des behördlichen Datenschutzes in Deutschland bezeichnen. Und ich
nehme im Moment in vielen Bereichen der Gesellschaft etwas wahr, was ich mit einem Begriff etikettiere. Ich sage, es gibt einen Paradigmenwechsel. Wenn wir so weitermachen, wie es bislang gelaufen ist, werden wir an vielen Stellen, auch in diesem Punkt, gegen die Wand laufen. Ich habe aber an vielen Stellen auch den Eindruck, dass es Menschen gibt, die sich an etwas anderem orientieren, andere Werte überlegen, ein anderes Verhalten. Und ich denke, das ist sozusagen die kleine Vor-Ort-Guerilla auch im Datenbereich. Welche Daten gebe ich raus? Wo kann ich vielleicht auch bewusst Daten faken? Das haben wir heute noch nicht besprochen. Also was Dragan ansatzweise angedeutet hat, indem ich Handys weiterreiche oder wie auch immer. Ich denke, jeder von uns hat vielleicht an diesem Abend eines mitgenommen: Seid vorsichtig mit euren persönlichen Daten. Privatheit und Intimität sind ein wichtiges Gut. Rudolf Baum hat es mal so ausgedrückt: Der Computer ist das ausgelagerte Gehirn. Und ich denke, wir müssen darauf achten, dass wir unser Gehirn benutzen und dem Computer nicht mehr vertrauen als unserer eigenen Klugheit. Also seid klug. Und mit diesem Spruch möchte ich als letztem dem Johannes Becker abgeben, bevor ich dann sage, also vielen Dank, Burkhard.
Nennen. Ja, du hast wieder mal alles gesagt, was ich auch sage. Du hast nicht 3, sondern 30 Sätze gesprochen. Ich möchte mich einfach bedanken. Es war für mich ein sehr, 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 sehr lehrreicher Abend. Auch wenn es keine positiven Botschaften gibt. Aus der Friedens- und Konfliktforschung gibt es sie im Augenblick auch nicht. Wir hetzen immer den Ereignissen hinterher. In den 80er Jahren haben wir neuen Waffenentwicklungen immer hinterher gehetzt. Heute hetzen wir neuen Arten von Kriegen hinterher. Wir hetzen Politologen hinterher, die die Theorie von neuen Kriegen, die wir eigentlich führen können und gewinnen können. Aber trotzdem lassen wir uns nicht beirren. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend hier zusammen waren. Thank you.